Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Ja, und jetzt ist es höchste Zeit, Ihnen jenes Duell zu liefern, auf das Sie immer am Mittwochabend warten, aber auch am Donnerstag, denn da gibt es der Capo und da diskutieren die Herren Peter Westenthaler und Josef Schaab über die aktuelle Umfrage, die ich Ihnen ja gerade mit Isabel Daniel präsentieren konnte. Das ist die Umfrage der letzten Woche, um das klar zu sagen. Die aktuelle Woche ist nicht eingepreist, das heißt Stocker hat diese Werte noch ohne seinen großartigen Ausflug nach Dallas erreicht. Und naja, ist so. Ja. Aber das Budget ist eingepreist, das Sparbudget. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Schauen wir uns einmal die Hochrechnung der Sonntagsfrage an. So würden die Österreicher wählen, wenn diesen Sonntag nicht nur Grazwahlen, sondern auch Nationalratswahlen wären. Das Ergebnis der FPÖ ist sicherheitshalber von der Grafik schon fast abgedeckt worden, damit man es nicht genau sieht. Ja, die denken sich, das ist schon so, das machen wir lieber dunkel, damit man es nicht lesen kann. Ich darf es übersetzen, es sind 38% für die FPÖ. Das ist gewaltig. Ja. Es ist zwar nichts dazugekommen jetzt durchs Budget, aber die FPÖ festigt jetzt diese 38%, die sie letzte Woche da zum ersten Mal erreicht hat, und zwar auf wirklich eindrucksvolle Art und Weise. Und dann die ganze Regierung zusammen, also SPÖ und ÖVP gemeinsam, kommen auch auf 38%. Und mit den immer stärker werdenden Neos, nämlich nur noch 7%, war ironisch gemeint, kommen es dann sogar auf 45%. Damit sind sie von der absoluten Regierungsmehrheit ungefähr so weit entfernt wie Wien von Los Angeles. Das geht sich nicht aus. Peter, dein Herz lacht, weil mit 38% wird es ja irgendwann einmal möglich, sogar auf eine absolute Mehrheit zu kommen. Ja? Weil, was weiß man, ne? Mit 46-47% kannst du heute schon eine Regierungsmehrheit kriegen.
Also zunächst einmal, nicht nur, dass man das 38 nicht so gut sieht, auch ein kleiner Tipp an die Grafik, wenn man, ich kriege nämlich immer die Mails dann nachher, wenn man die beiden Balken 20 und 18, das ist nämlich auch 38, aufeinander stellt, dann geht es ja das nicht aus mit dem blauen Balken. Das, auch die Grafik geht so.
Also den blauen Balken bitte noch ein bisschen höher ziehen.
Ja, müsste eigentlich noch viel höher sein.
Noch viel höher?
Für Menschen, die sich das anschauen.
Du, irgendwo hört der Fernseher dann auf, gell?
Oder man macht sag einfach so, wie sie ist, die anderen ein bisschen kleiner.
Gut.
Also,
okay.
Aber egal. Zwei Seelen wohnen in einer Brust, weil du sagst, ich muss mich freuen. Natürlich freue ich mich, dass so viele Menschen erkennen, dass ein Wechsel, eine Wende in dem Land notwendig ist. Da freue ich mich natürlich drüber. Wo ich mich nicht freue, ist, dass diese drei Verlierer bei Ampelparteien dieses Land so abwirtschaften, wie man es ja im Budget sieht. Jetzt haben wir die neuesten Prognosen und Zahlen heute erklärt.
Positiv.
Was ist da positiv? Das geht sich hinten und vorne nicht aus. Das Budget kracht an allen Ecken und Enden. Der Herr Finanzminister gaukelt uns vor, er erreicht mit diesem Belastungspaket, wo er Pensionisten, Frauen, Arbeitnehmer, also alle, die kein Geld mehr haben, auch noch aussackelt, dass er mit dem Budget auf 3% Defizit kommt und hätte, stellen Sie die alle hier und sagen, na, nicht einmal annähernd. Wir sind irgendwo bei 3,7, 3,8. Ja, also das müssen Sie sich alles einmal vorstellen. 3,2. Dann die lustige Kanzlerformel 2,1,0, Schall und Rauch, existiert überhaupt nicht. Also das muss man sich schon anschauen. Nicht nur, dass die Menschen massiv belastet werden, sie werden auch noch angeschwindelt, sie werden verhöhnt und die Regierung signalisiert, dass es sich gut gehen lässt. Mit Reisen, mit Mitarbeitern, mit Eröffnungen von Urinschwimmbecken in Venedig, ist alles super. Super. Und das ist dann die Endabrechnung, wenn man so will, weil es ist ja heute, glaube ich, die letzte Umfrage für den Sommer. Die Endabrechnung für dieses Jahr vor dem Sommer, das Frühjahrszeugnis. Und das ist schon gewaltig, was sich da abspielt. Ein Erdrutsch in Wahrheit seit der letzten Nationalratswahl, die ja vor 1,5 Jahren war. Und daher ein klares Signal der Österreicher, eine klare Wechsel- und Wendestimmung hin zu einer Politik der 5 guten Jahre des Herbert Kickl.
Wer hat denn mehr verloren? Die ÖVP? Oder die SPÖ? Und machst du dir, weil du ja immer gesagt hast, die Neos kommen nicht mehr ins nächste Parlament, machst du dir schon langsam Sorgen um unsere Beate und ihre Neos?
Also wenn ich mir Sorgen machen würde um die Neos, dann würde ja das bedeuten, dass ich die so schätze und die unbedingt braucht. Die braucht kein Mensch.
Du freust dich, dass sie rausfliegt.
Nein, sie sind unsinnig. Die Menschen erkennen, dass die Neos als Ja-Sager-Partei alles über Bord werfen, das sie vor der Wahl versprochen haben, jetzt den Postenschacher frönen, der neueste Coup der Frau Beate Meindl-Reisinger. Mittlerweile werden nicht nur Parteigünstlinge in hohe Posten gehievt, sondern ganze Ehepaare. Also auch die Frauen der Parteikünstler werden jetzt, wenn es auch den Neos geht, schon in höchste Positionen ins Ministerium.
Ja, weil die haben nicht so viel, die müssen jetzt die Frauen dazu.
Das, was sie immer kritisiert haben, machen sie genau das Gegenteil.
Naja, und schauen wir uns die Umfrage nochmal an, ich muss noch zu den Neos kommen oder bei den Neos bleiben. Es ist ja so, dass die Neos noch vor einem Jahr deutlich vor den Grünen gelegen sind, wenn wir uns erinnern. Das war damals teilweise 10-9 oder 9-8. Und jetzt hat sich das aber dramatisch umgedreht. Die Grünen sind jetzt bei 12%, die Neos nur noch bei 7%, wieder 1% weniger. Wenn das so weitergeht, könnten die wirklich aus dem Parlament rausfliegen.
Vor allem, das werden wir dann bei den Rotdaten sehen, da geht es dann auch wieder runter. Und dann gehst du schon Richtung die 4%. Ich habe von Anfang an gesagt, nach der Wahl ein sogenanntes FDP-Schicksal. Die waren auch in einer Dreierkoalition und dann sind die Leute drauf gekommen, eigentlich braucht man die nicht mehr. Da können wir, wenn wir kritisch sind, die Grünen wollen und wenn wir die Regierung wollen, halt die anderen, aber die werden ja immer weniger. Das heißt, die lösen sich irgendwie auf. Deswegen ist es ja außerdem nur spannend, dass mittlerweile die FPÖ genauso viel hat wie SPÖ und ÖVP zusammen, nämlich unter 30%.
Genau. Wer ist denn der Hauptverlierer? Die ÖVP oder die SPÖ?
Beide gleich, weil ja beide, also die ÖVP hat ja ein höheres Niveau bei der Nationalratswahl gehabt.
27.
Ist daher eigentlich noch mehr abgestürzt, aber in Relation gesehen ist bei der SPÖ bald das Licht aus, weil die sind unter ferner Liefen. Da ist ja einer angetreten, der die Rendi Wagner weggeputscht hat, die irgendwo bei 24 oder 25
27.
oder 27 und der jetzt seine Partei in die Bedeutungslosigkeit mit 18% führt. Also,
das ist ja auch beachtlich, dass Babler jetzt schon 10% schlechter liegt, als Rendi Wagner in ihrer schlechtesten Zeit gelegen ist. Josef Czap, der Letzte, dreht das Licht ab. Wird der Letzte der Andreas Babler sein, der das Licht auch dran in deinem ehemaligen Büro in der Löwestraße?
Sag, ich möchte einmal vorausschicken, im Endeffekt für das, was da oft interpretiert wird, es ist kein Erdrutsch, es ist ein sehr schlechte Umfragewerte. Na, Erdrutsch ist, wenn ich von 40 auf 20 fliege, aber es ist jedenfalls eine schlechte Werte. Das hat verschiedene Gründe, Kommunikationsschwäche, Fehler, die begangen wurden, ja, zum Beispiel, was weiß ich, 500 Häftlinge lasse ich frei, geht doch nicht, also nehmen wir es wieder zurück. Das ist ja nicht gerade alles eine Werbeveranstaltung. Mhm. Also das ist einmal das eine. Das andere ist, wenn ich zusammenaddiere, die Regierungskoalition kommen so auf 45%.
Ja.
Waren die ein bisschen an lebendig, wird, so denken sie, nehme ich einmal an, die werden es bis zum letzten Tag durchtragen und werden dann schauen, dass sie von den 45 mandatsmäßig auf die 48-49% kommen und dann haben sie weiterhin eine Mehrheit.
1% das plus holt jeder von denen locker, ist deine Meinung?
Müssen sie ja glauben. Das, aber wenn die das nicht glauben, sitzen sie doch bei der Regierungssitzung und dann unterbrochen.
Ja, aber ist eine spannende These von dir, dass du sagst, wenn ich mir die Umfrage anschaue, dann sehe ich das nicht ganz so deprimiert wie der Herr Westenthaler, sondern dann sage ich, das geht sie eh relativ locker aus bei der nächsten Wahl auf wieder eine klare Mehrheit für die Regierungsparteien, weil du bist ja der Meinung, dass die FPÖ im Endeffekt keine 38% machen wird, weil du ja der Meinung bist, dass ungefähr ein Viertel davon Proteststimmen sind, so wie du mir mehrfach erklärt
zwischen hast. Protest und Wende oder Wechsel sind immer noch Unterschiede. Ja. Wenn 38% von 100% sagen, sie wollen halt jetzt die FPÖ gerade aktuell, ob sie es dann wirklich in der Wahlzelle machen, ist eine ganz andere Sache. Aber wenn das so ist, ist es ein starkes Votum, ein Signal. Ja. Das sagt ja nur, dass die drei Regierungsparteien sich Gedanken machen müssen, welche Themen man eventuell den Freiheitlichen wegnimmt. Oder wie man eventuell versucht, eine Politik zu machen.
Aber du sagst, es wird sich bei der nächsten Wahl schon wieder locker ausgehen, dass man wieder dieselbe Regierung hat.
Es kann sich ausgehen. Ich muss ja noch was sagen, weil
bitte,
ich würde immer davor die ganze Wiese abräumen mit argumentativ.
Ja. Bitte. Peter. Dann räumst du die letzten Gänseblümchen
an. Ich bin nicht so ein fanatischer Anhänger, dass ich sage, um jeden Preis müssen wir da schauen, dass ein Defizit von vorne rauszukommen. Ja klar sind Schulden vor allem wenn man es auch nicht selber zu verantworten hat, im höchsten Maße unangenehm. Man muss versuchen, das abzubauen, aber wenn es ein bisschen länger dauert, dann dauert es halt einmal länger, der Schuldenabbau. Aber bevor man dann in die Fehler hineinkommt, wie beispielsweise an den Hochschulen, Med, Uni und was weiß ich, über eine Milliarde einsparen und keiner weiß, wo genau. Erst nachher erfahrt man in der Kommunikation, ob nicht vielleicht Disparitäten und
Also du sagst, die gibt, SPÖ so macht zu viele Fehler, der muss angesichts von 18% schlecht werden, oder?
Nein, ich finde 18% ist schlecht. Nein, habe ich gesagt, das ist gut. Ist
schlecht.
Nein, bitte schau mir in die Augen. Ja, ich meine, ist ja kein
ich sehe, dass
Blick.
Der schlecht wird.
Ja, nein, ich finde, natürlich solltest du nachdenken, wie kannst du den anderen Parteien, vor allem den Freiheitlichen, aber auch bei den Nichtwählern.
Ja, da kommen wir gleich dazu. Also bitte.
Leute gewinnen,
das
indem
ist ja
du
deine,
Themen anbietest und deren Lösungen. Und
das ist ja deine große Hoffnung, die Nichtwähler. Da muss ich jetzt aber gleich dazu sagen, die Hoffnung muss ich da ein bisschen zerstören, weil ein ähnlicher Pessimist wie du ist ja auch der Herr Beutelmeier und dessen Hochrechnung von der FPÖ ist ja praktisch keine Hochrechnung, sondern ein Ist-Stand, weil er sagt, da sind so viele Protestwähler dabei, die im Endeffekt nicht halten und deshalb kann er das nicht so hochrechnen, wie er das normalerweise hochrechnet. Dann schauen wir uns die Rohzahlen an, bitte, die aktuell sind und wo die Unentschlossenen nicht hochgerechnet sind. Und da hat die FPÖ, weiß nicht, die decken das jetzt immer ab, 37%, also praktisch gleich viel wie in der Hochrechnung, das muss man mal zusammenbringen. Und wenn ich mir erlauben darf, frech wie ich bin, zu sagen, dass ich das jetzt zusammenrechne, die Ergebnisse der anderen.
31.
Und, genau, 31, ja, gut.
37.
Gut, zu 37. Und wenn ich dann sage, okay, dann müsste ich ja eigentlich die Hälfte der Unentschlossenen der FPÖ zuzählen, zumindest arithmetisch, dann wäre die FPÖ nach meiner Milchmädchen-Hochrechnung nicht bei 37, sondern bei 47 und dann wird er gleich ganz schlecht werden, weil dann sind sie nämlich praktisch bei der absoluten.
Ich mag deine
und jetzt ist die Frage,
wenn du sagst Milchmädchenrechnung,
ja,
genau
klar.
Das ist es.
Es ist eine Milchmädchenrechnung, natürlich. Aber man sollte auch diese Milchmädchenrechnung anstellen, weil die Frage an den Peter ist ja, ist es tatsächlich so, dass bei diesen unentschlossenen Wählern vermutlich kaum noch FPÖ-Wähler dabei sind, beziehungsweise so viele FPÖ-Wähler rübergehen im Endeffekt zur ÖVP und zur SPÖ, wenn es ernst wird, sodass die mit den Unentschlossenen gerade ihr Ergebnis halten können? Oder ist es so, dass man Milchmädchen hin, du bist ja auch Milchmädchen, so wie du heute ausschaust, dass man mit der Milchmädchenrechnung sagen kann, wir müssen denen nicht eigentlich die Hälfte der Unentschlossenen geben, dann sind sie auf 47%. Was sagst du?
Das muss ich nicht erklären, das erklärt der Professor
in zwei
Sätzen. Also verständlich, dass die 20% heute Unentschlossenen sich natürlich zu einem ähnlichen Prozentsatz aufteilen wie die bereits deklarierten. Das liegt ja auf der
Glaubst
Hand.
Du, wie soll ich das auf der
Hand? Glaubst du echt, dass von den 20% 19 SPÖ?
Nein, aber glaubst du, dass 19
da können wir gleich darüber diskutieren, ob es nicht sein könnte, dass Samstag, Sonntag auch schneit.
Ja,
also, das ist ein Diskussionsniveau, aber nicht besser. Diese verhöhnende Argumentation, ich bitte die Parteien, die drei Verlierer-Ampelparteien, diese Argumentation des Josef Czap wieder zu übernehmen, die da folgendermaßen gelautet hat. Ich habe genau zugeguckt.
Ja.
Aber wenn wir alle verlieren, wir müssen schauen, dass wir um 1% über die Mehrheit kommen, dass wir wieder die Verlierer
aufbauen.
Das ist die Ansage und da bitte ich...
Jetzt wird sie locker ausgehen.
Ja, wird sie locker ausgehen. Ja. Die haben zwar schon bei der letzten Wahl verloren, apropos Milchmädchenrechnung, alle Parteien. Jetzt haben sie von der Wahl, alle drei miteinander, bis heute 15% verloren und die FPÖ 10% auf. Und dann kommt der Herr Josef Czap mit blauem Aufschlag, Dackelblick und sagt, das geht sich locker aus, dass wir gerade noch mit drei Parteien... Und jetzt kommt es, was ich ja nicht zugesagt hat, was aber in der Klammer dazu steht. Und wenn die FPÖ 45% hat, dann nehmen wir halt die Grünen auch noch eine Woche eine Führerkoalition, um sie zu verhindern. Ihr habt das nicht mehr alle in der SPÖ. Normalerweise müsstest du sagen, großer Schlüssel, Löwenstraße zusperren, so wie das die ungarischen Sozialdemokraten gemacht haben, die haben ihre Partei aufgelöst und da gibt es überhaupt keine mehr. Wenn du, und das ist aber, und jetzt kommen wir zum Punkt, das ist die Motivation für jeden, der noch ein bisschen überlegt. wähle ich FPÖ oder nicht? Ist genau das die Argumentation, nein, weil der erfährt von dir, ja, die wollen sie wieder zusammentun und wann sein muss, vier. Das heißt, die FPÖ wird am Ende eine absolute Mehrheit brauchen, weil sie sonst die Verliererparteien wieder zusammentun. Und das war so verräterisch, was du
jetzt gesagt hast. Märchenstunde.
Nein, jetzt bin ich am Wort, du hast lange am Wort.
Na, und du was jetzt noch länger.
Er ist jetzt am Wort, wer am längsten war hier am Wort.
Ich erinnere Josef Czap 8 Monate vor der letzten Nationalratswahl. Ich spüre dir die Sendung vor, wenn du willst. Da hast du das Wort Milchmädchenrechnung auch bei einer Umfrage verwendet, weil du gesagt hast, das ist eine Milchmädchenrechnung, die FPÖ wird nie Erster in dem Land. Nie wird die Erster. Das schafft sie nicht. In Umfragen ist sie zwar bei 26-27%, aber Erster werden die nicht, weil da gingen ja nur 24% hin. Das Ergebnis war, dass die Freiheitliche Partei bei der letzten Wahl mehr erreicht hat als bei den Umfragen. Nämlich 28%.
Genau. Das ist der entsprechende Punkt.
Das muss einmal der Herr Professor da einpreisen.
Genau. Das muss es gibt ja einen großen Unterschied zwischen uns beiden und dem Herrn Professor und dem Czap. Der Herr Professor und der Czap sind ja der Meinung, die FPÖ-Wähler sind keine wirklichen FPÖ-Wähler, das sind ungefähr 20%, ungefähr Schmähführer dabei, die das nur sagen, weil sie am Telefon halt die anderen ärgern wollen und ihrer Wut und ihrem Protest Ausdruck verleihen wollen. Bitteschön, kann ja sein. Deshalb sagt er, ich muss da 20% abziehen. Und bei den Unentschlossenen sind weniger FPÖ-Wähler als erwartet. Und deshalb ist die Hochrechnung der FPÖ aber nur minimal besser als die Rotzeit. Moment, das muss ich noch sagen, weil ich muss noch was sagen.
So. Ja, weißt du.
Und der Peter Westenthaler und ich sind ja der Meinung, dass wir sagen, die Stimmung in dem Land ist so explosiv und so wütend und so auf Protest gepolt, dass vermutlich sogar die Mehrheit der unentschlossenen Wähler noch einmal FPÖ wählt. Und wenn ich da 11% dazu zähle, dann sind die locker auf 48 und das ist die absolute. Das muss man zumindest im Kopf haben. Richtig, Peter, oder?
Ja, richtig. Aber
du kommst gleich da.
Ja, ich komme gar nicht dran momentan.
Es ist nicht mehr haltbar. Es wird hochgerechnet, die SPÖ plus 6 von 12 auf 18, die ÖVP von 13 auf 20, also plus 7. Also beide Parteien, Verliererampel, die im Berg runtergehen gerade, werden plus 6, plus 7. Und bei der FPÖ wird auch prozentual hochgerechnet. Das geht sich nicht mehr aus. Diese Rechenmethode ist zu überprüfen. Das kann es sein, oder zu, weil wir beide wissen, du und ich, dass in den Parteizentralen von SPÖ und ÖVP Umfragen liegen, wo die Freiheitlichen bei 41-42% sind. Das soll mir auch gesagt werden, die werden nicht veröffentlicht, weil das eine Dramatik ist.
Jetzt ist aber der Josef dran. Bitte, Josef.
Ja, ich habe zu meine Worte umgedreht. Das bin ich von euch beiden ja gar nicht gewohnt. Ja,
gut,
bitte. Ich habe gesagt, was die drei aufrechterhält, die werden mehr Mandate und die werden mehr Stimmen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, was sie aber aufrechterhält, ist, dass sie sagen, wenn sie in einem Wahlkampf prozentmäßig was zulegen, das sich in Mandaten niederschlägt, dann werden sie weitermachen. Das habe ich gesagt.
Das Wort vergessen, was du gesagt hast, zweimal locker.
Na Moment, locker, wenn sie die Mehrheit haben, werden sie locker weitermachen. Ja, gesagt, aber locker die Mehrheit werden, müssen sie ja
schon wieder erringen. So.
Nein. Ja. Gut. Ja, Worte umdrehen finde ich ist nicht fair. Weil
Also du bist nicht so überzeugt davon, dass die Mehrheit noch
einmal. Nein, pass auf, du kannst das gar nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt sagen. Du hast jetzt einmal eine Gemeinde, du hast Landtagswahlen, du wirst einmal sehen, wie die Stimmung sich weiterentwickelt. Dann ist die Frage, werden die Budgetpolitik in dieser Form mit der Sparpolitik in dem Ausmaß weitermachen? Werden sie vielleicht versuchen?
Dann siehst du schwarz.
Nein, dass sie zum Beispiel von der Themenvielfalt bei den Nichtwählern, bei den Freiheitlichen wieder Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen. Wir werden es ja probieren.
Wirst du jetzt Wahlkampfberater?
Machst du das nicht probieren? Ich sage ja nichts. Ich gebe ja keine Ratschläge.
Ich glaube, es wird höchste Zeit, dass der Ludwig der jetzt da wie immer zuschaut, dass der Ludwig, der wie immer zuschaut, einmal in der Löwelstraße anruft und sagt, ich schicke euch jetzt den Czap und der soll euch einmal erklären, wie jetzt die Politik
hier. Aber ich finde, und das war mal bei der letzten Sendung, weil das so lustig, wie dann am Schluss rausgekommen ist, bei den vielen Ratschlägen, die der Peter Westenthaler dann der SPÖ und uns gegeben hat, ist das Ergebnis, eigentlich will er verhindern, dass der Kickl Kanzler wird. Weil wenn man die Ratschläge, wo er meint, dass sie gut sind und uns helfen,
Also die Frage, ob der Kickl Kanzler wird, die schauen wir uns anklären. Schauen wir uns einmal die Kanzlerfrage Hochrechnung an. Die ist ja komischerweise ganz anders als die Parteihochrechnung. Bitte schauen wir mal. Weil da liegt also der Kickl bei genau den 47%, die ja der Peter und ich auch für die FPÖ eigentlich errechnen. So, also das Entscheidende ist ja, dass der Herr Professor mit ihm ja lang darüber geredet, sagt, bei der Partei muss er halt davon ausgehen, dass die ÖVP und die SPÖ so viele Stammwähler haben, die dann letztendlich mobilisiert werden, während ein Teil der FPÖ-Wähler halt nicht FPÖ wählt. Beim Kickl zählt das nicht, weil da wird er nicht gewählt. Also theoretisch könnte es sein, dass die FPÖ auf 47% kommt, denn der Kickl liegt als Kanzler sensationell bei 47% und wir wissen, dass nicht unbedingt absolut 100% der FPÖ-Wähler für den Kickl sind.
Naja, aber denken wir es einmal anders. Wie ist denn das zu erklären, dass der Herbert Kickl bei 47% liegt, außer dass er im Moment der beste Spitzenpolitiker ist? Das ist unbestritten, deswegen hat er so viele Prozente. Aber die FPÖ 10% darunter
bei 47% gibt es nicht, ja, sage ich auch. Nicht
geben. Ja, genau. Das ist unmöglich.
Darum glaube ich, sind wir zwei mit unserer These, die nähern sich 47% an
nicht ganz. Jemand, der ein Kickl-Fan ist, wird natürlich wen wollen? Dreimal der Strotten, die FPÖ oder den Herbert Kickl mit Vorzugsstimme. Das heißt, da können keine 10% Unterschied sein. Daher glaube ich, ist das das realistischere Ergebnis. So wie es die anderen Parteien übrigens haben, da liegt die Freiheitliche Partei deutlich über die 40% mittlerweile, 41-42%, und da kommst du hin. Und jetzt sage ich, wenn du die anderen Maxeln alle anschaust, die miteinander zu viert...
Maxeln,
ja.
Wir sind nicht mehr.
Das sind abgehalftete, unglaubwürdige, vertrauensverlustige Politiker, die in Wahrheit ihr Ende entgegensehen. Das Ablaufdatum spickt bei denen schon hinten drauf.
Da müssen wir jetzt bitte auf die Rotarten gehen, weil die Hochrechnung spiegelt ja da nicht die Wahrheit. Gehen wir bitte auf die Rotarten und schauen wir uns jetzt bitte groß die Rotarten an. Das ist ja die Wahrheit. Wenn du die Österreicher fragst, wen willst du als nächsten Kanzler und die Unentschlossenen Unentschlossene bleiben lassen, das sind immerhin 29%, dann kriegt der Herr Stocker als regierender Kanzler genau noch 11% und der Babler ist mit 7% mittlerweile letzter. Alter, und jetzt musst du mal irgendeinen Appell machen, weil du hast ja hier schon gesagt, es wird gefährlich, wenn er unter 10% fällt. Jetzt ist er bei 7%.
Du musst jetzt mal kurz zuhören.
Bitte, ja, wir haben.
So, schau, ich war der Erste von uns drei, die gesagt haben, was die Regierungsparteien langsam berücksichtigen müssen, es kann auch sein, dass die Freiheitlichen eine absolute Mandatsmehrheit bekommen.
Ah, doch jetzt?
Das habe ich ja gesagt.
Bitte mindestens drei, vier Sendungen. Wunderbar, ja. So, dann sind wir uns eh alle einig.
Das kann sein. Ja. So, muss nicht sein, aber kann sein. So, und jetzt kommt das. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ist und dass diese Daten uns irreführen und dass am Ende des Tages halt der MK absolute hat und die drei Parteien da noch irgendwie.
Das muss es kann aber auch sein, dass deine Thesen, die ja auch die Clinton-Thesen sind, erstens it's the economy stupid und zweitens it's the personality stupid, dass das sehr entscheidend ist weil wer wählt denn eine Partei, deren Spitzenkandidaten überhaupt nur noch 7% des Kanzlers
haben? Aber wir haben doch eine Sendung gehabt, Gedächtnis, aber wir haben eine Sendung gehabt, wo ich gesagt habe, es kann schon sein, dass es Spitzenkandidaten gibt, wie zum Beispiel auch bei der SPÖ, der je näher der Wahltag kommt und seine Daten sich nicht ändern, dass er sagt, so, Modell Vanitzky, Sinowatz.
Genau, hast du ja selber mit inszeniert.
Ich habe gesagt, dass der dann von sich aus sagt, okay, dann machen wir es anders, weil dann hat derjenige, der das dann macht, hat eine größere Chance. Meine These war dann damals, die Budgetrede des Finanzministers ist eine Kanzlerrede schon gewesen, ob er es wirklich will, bezweifeln wir drei anscheinend, weil er noch in Pension gehen will.
Also auch du sagst, mit 7% kann man nicht Spitzenkandidat
sein. Mit 7% kannst du nicht in einen Nationalratswahl gehen, über das brauchen wir gerade reden. Es geht aber darum.
Braucht man nicht reden?
Nein, aber es geht darum,
also du sagst jetzt alter Schlechte.
Nein, sage ich nicht.
Na schon.
Wir haben noch 2 Jahre bis dorthin. Und offensichtlich ist die Philosophie die von allen dreien, sage ich jetzt, aber vor allem von den Schwarzen und Roten, dass sich das bessert, wenn es andere Themen, andere Kommunikation. Ich meine, ich versuche mich hineinzudenken.
Ja, aber du bist doch ein alter Hase. Du hast jetzt ja über 50 Jahre Innenpolitik. Hast du je einen Politiker erlebt, der von 7% auf über 30% angestiegen ist?
Nein. Nicht. Aber ich versuche nur zu beschreiben,
dass... Ich kenne einen, der von 30% auf 7% runtergefallen ist. Das war der Strache.
Ja.
Und...
Ja,
aber auf, dass einer aufgekommen ist, habe ich noch nicht.
Das müsste man schon so sehen, dass erstmal auch seine These, wo er sagt, das mit den Kernschichten in den Parteien, der hat auch nicht ganz Unrecht. Ja? Weil in Wirklichkeit ist es total volatil, total beweglich. Und das ist das... Woran die Dreier irgendwie noch glauben müssen, weil sonst würde
es ja du dran?
Auf die
Müssen die drei dann glauben oder glaubst du dann?
Ich glaube an die Volatilität dann, wenn du von der Themenschwerpunktsetzung, schau, wenn ich eine Budgetrede heute, habe ich auch was Kritisches gesagt, wo der gesamte Migration, Integration, Asylbereich, alles das, plus auch Punkte, die die EU betreffen, wo man auch kritisch sein kann, plus was sozusagen unsere Gelder für die Ukraine, wo keiner weiß, was mit dem Geld passiert, aber trotzdem unsere Gelder dort hingeschickt werden, wenn sich da nicht etwas ändert, ja, dann wirst du in diesem Nichtwählerbereich, geschweige denn in den Blaubereich, nicht hineinkommen. Und das war, merkt er den heutigen Tag. Ich werde das immer wieder
aber die hören nicht auf die. Das predigst du jetzt doch schon 3 Jahre lang. Aber entweder hören die nicht zu, oder sie hören zu und nehmen es nicht ernst.
Die haben ein anderes Politikverständnis. Also. Deswegen magst du mir so. Weil und ich sitze ja da, weil mein Politikverständnis ist das Politikverständnis, mit dem man ganz andere Mehrheiten erreichen kann.
Dann erklär doch jetzt einmal uns und unseren Zusehern das geniale Politikverständnis von Andreas Babler.
Andreas Babler hat ein Politikverständnis, mit dem er Parteivorsitzender geworden ist, mit dem er Vizekanzler geworden ist und mit dem er jetzt
Was ist das für ein Politikverständnis?
Das ist ein Politikverständnis, mit dem du momentan anscheinend nicht über die Partei musst du ja sagen. Ja, weil entscheiden wird die Wahl letztlich. Gut. Die Partei, die bei 18% liegt, das ist immer noch um 3%, glaube ich, unterhalb des letzten Nationalratswahlergebnisses. Das ist zu wenig. Ja. Das ist zu wenig. Wenn du in dem Land wirklich Kulturen ziehen willst, wirklich auftreten willst, wirklich gestalten willst, vielleicht sogar einmal die Kanzlerfrage stellen willst, dann musst von der Kommunikation, von der Breite der Inhalte, von den Inhalten, die du ansprichst, bis hin auch zu Personal, halt dann wahrscheinlich umdenken müssen. Aber wir haben nur 2 Jahre bis zur Wahl und daher sind die da nicht bewegt. Und zu den 29%, vergessen wir es nicht, es gibt 29% bei den Rotdaten, die wollen überhaupt niemanden da. Das ist auch kein Schmarrn. Die werden so oft sagen, das ist die Wahrheit.
29%, wenn die näher es zur Wahl geht, sich deklarieren und da werden ein guter Anteil auch freiwilliger Wähler drinnen sein. Aber es ist ja egal.
Die rechnen da ja derzeit schon für den Kegel hoch.
Jemand, der viel und lange erklären muss, ist der Schwächere. Das heißt, ich muss nicht bei der
Umfrage. Nein, ich muss ja ein bisschen Redezeit haben.
Muss ich nicht für erklären. Ich sage 2 Kerndaten, nämlich alle miteinander, alle 4 Parteichefs, aller 4 anderen Parteien haben miteinander 35%, Herbert Kickl hat 36%. Das ist alles so eindeutig. Oder um es noch auszudeutschen für sozialdemokratische Restwähler, der Herr Kickl hat mehr als das 5-fache Wählervertrauen als der Herr Babler. Und spätestens jetzt, mir sollte eigentlich jeder Funktionär in der SPÖ sagen, na geht's noch, und das ist unser Parteivorsitzender, wann schießt man denn endlich am Mond? Am Mond hat er vielleicht 8 statt 7%, weil da gibt es keine Wähler. Das heißt, das ist ja sowas Peinliches für eine Sozialdemokratie, so einen Vorsitzenden zu haben. Mir fehlen ja die Superlative jedes Mal bei jeder Umfrage. Ich kann nur sagen...
Jetzt ist er letzter, das ist ja Superlativ. Zum ersten Mal.
Vielleicht sollte man das dann auch grafisch dann einmal die Säule ganz an die letzte Stelle rücken, nach der Frau Gewessler. Dort gehört er übrigens auch hin. Das ist in etwa sein Niveau, das er hat, nach Urinbecken und was da so ist. Und nach Kürzung der Fußballförderung für die Käfige in Wien. Und dann zur Fußball-WM fahren und sich von 5 Seiten fotografieren lassen in Jubelpose. Leider hat er Kurszeit, da bringt er nicht einmal die Jubelpose zusammen. Aber wurscht, dieser Mann ist fertig, das ist aus. Übrigens alle anderen auch mit den Werten, muss man auch sagen. Bis auf vielleicht die Beate Meindl-Reisinger, die liegt besser als ihre Partei. Das ist ja gar nicht, muss man auch mal dazu sagen. Aber ein Stocker, das gehört ja auch gesagt, als Bundeskanzler, amtierender 11%.
Nur die Hälfte der ÖVP-Wähler würden Stocker wählen.
Und jetzt haben wir gerade erlebt ein Beispiel von politischer Verantwortung, nämlich vom britischen Premierminister Keir Starmer, der hat, glaube ich, 23% Umfragewerte. Und weil die so schlecht waren, ist er zurückgetreten, weil er kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung hat. Da haben wir einen mit 11 und einen mit 7. Und die spielen in diesem Operettenstaat, nämlich im Operettenstaat der Verliererampel, spielen die Kanzler und Vizekanzler. Also da wird er wirklich schlecht. Und ich kann nur über den Sommer die Einsicht einmahnen, bei Rot und Schwarz wechselst du endlich aus, weil spätestens ab Herbst machen das sonst die Landeshauptmänner oder die SPÖ-Landesvorsitzenden, die vielleicht auch mittlerweile Muskeln kriegen und sie auf den Wahlkalender schauen, ui, da kommen Wahlen daher. Das erste Drama wird am Sonntag sein für die SPÖ. Letzter Platz, können wir schon eine Wette annehmen für die SPÖ in Graz. Graz, weil dort braucht man es auch nicht mehr. Also ich muss da sagen, die ist auf einem Todestrieb, ja, die Sozialdemokratie, wie sie noch nie in der Geschichte
lässt
gegeben
sich später
hat.
Fragen.
Und ja, gleich. Und keiner stoppt das. Keine Partei, keine Wiener Partei, keine Gewerkschaft, keine Arbeiterkammer, niemand, keine Jugendorganisation, die Duckmäuser der sozialistischen Jugend, die Ja-Sager geglättet, die sie überhaupt nicht mehr mögen, die habt schon eingesperrt im Köller, die sind ja überhaupt weg. Also diese Sozialdemokratie löst sich in alle Einzelteile.
Aber kannst du mir Schluss. Einfach beantworten?
Schluss.
Er macht sich da solche Sorgen. Jedes Mal, ich greife immer mein Beitrittsformular für die SPÖ.
Ja, er überlegt ja aber nicht, mit dir gemeinsam die SPÖ retten.
Das schaut so aus. Ja. Schaut so aus.
Ich, er wäre gerne eine FPÖ-SPÖ-Koalition.
Ich muss das immer noch mal ausreden, ich immer so eine Begleitmusik. Du, ich sage dir was. Es hilft, die Frage, die viele mir auch stellen nach solchen Sendungen, was hat die FPÖ oder der Peter, was hat er davon, wenn sie da jetzt solche Veränderungen abspielen, dass da jetzt auch gefährlicher, bessere, kommunikativere Vorsitzende in den Regierungsparteien kommen. Das kann ja nur die Freiheitlichen schwächen. Das kann ja nicht anders sein. Warum, wo liegt das Interesse, dass du jedes Mal mit so viel Sendezeit um diese Dinge kümmerst? Inklusive
Einsatzantwort. Weil ich immer Sorge mache, dass es mit der SPÖ überhaupt nicht mehr ausgeht in der Zukunft der Koalition.
Nein, das ist was anderes.
Du bist dran, Schlusswort.
Aber schau, ich bin nur der Meinung, wenn wir über die einzelnen Personen diskutieren, wir werden ja dann eh noch das machen, ohne dass man es runter macht. Ich finde Diskussion bei Respekt. Ja. Und das heute für wichtig, weil da hat man dann mehr davon, von den inhaltlichen Unterschieden, die für der ganzen Geschichte eine Rolle spielen. Ansonsten bin ich für herzhafte Debatten, das weißt du, deswegen sitzen wir auch da gemeinsam. Und daher glaube ich, dass das Wichtigste ist, dass die drei, wenn sie sich nicht Gedanken machen, auch, muss nicht sein, kann auch ganz anders sein, aber dass es auch nicht auszuschließen ist, dass am Ende des Tages das eintritt, was in einem Video in der FPÖ dann der Kickl gesagt hat, ich mach's Salah. Also er wird die absolute.
Okay, das war die erste Halbzeit, meine Herrschaften. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Einstweilen denken die Herren, sie haben es eh schon zu Hause auch gemacht, darüber nach, welche Noten geben wir denn den österreichischen Politikern? Es ist Zeugnisverteilung nächste Woche. Das heißt, allerhöchste Zeit, dass wir auch für unsere Regierung und für unsere Spitzenpolitiker Schulnoten und Zeugnisse verteilen. Und das erfolgt jetzt gleich.
Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Der wöchentliche Blick hinter die Kulissen von UE24
und Madonna.
Feminin, frech
und frisch.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Das UE24TV Wahlbarometer.
Ja, und jetzt kommen wir mal zum Höhepunkt des Wahlbarometers, zum Schulschluss könnte man sagen, zur Zeugnisverteilung. Jetzt verteilen wir die Noten an die Politiker und zwar entsprechend, natürlich nicht nur, weil jeder darf gerne seine persönliche Meinung einfließen lassen, aber als Basis dient die Umfrage, die uns zeigt, wie populär die jeweiligen Politiker bei der Bevölkerung sind. Fangen wir mit der Politspitze, also mit den 5 Parteiobleuten und dem Bundespräsidenten an. Da haben wir an der Spitze den Herbert Kickl, und zwar zum ersten Mal positiv. Der hat zum ersten Mal mehr positive Zustimmung als Ablehnung, als einziger übrigens der ganzen Garde, plus 1, und ist damit jetzt der beliebteste Politiker im Land, hat den Bundespräsidenten überholt. Note, Peter?
Römisch 1. Ja, römisch 1.
Ja, fällt da irgendwie noch ein Kommentar ein, mitgeben willst mit der Note?
Ja, der Kommentar ist, wenn ich in der Kanzlerfrage bei den Parteichefs und bei der Parteiumfrage Nummer 1 bin, ist es ein römischer 1, mehr ist dazu nicht zu sagen. Er hat seine Empathie, sein Ohr am Herzen der Menschen und daher liefert er derzeit Hoffnung und daher ist er so weit vorne.
Josef Czap, jetzt ganz schwer, weil jetzt schauen viele Fans von dir zu. Die Note von Josef Czap für Herbert Kickl.
Du, das kann nur aus politischen Gründen, wiewohl ich schon seit längerem kaum was gehört habe. Und wenn ich was gehört habe, muss ich langsam nachdenken, wenn es etwas ist, das durchaus auch von mir als Diskussionspunkt einmal akzeptiert wird. Und daher muss ich sagen, kriegt er einen schwachen Fünfer.
Ernsthaft?
Ja.
Ja.
Ich bin politisch nicht seiner Auffassung.
Naja, also zumindest die SPÖ-Bezirksorganisation, Herr Nalsch, wird jetzt jubeln.
Das wird wieder.
Jetzt sagen, endlich der Josef sagt sie nachher.
Aber schau, wird nein, wieder das,
nein, ich muss, also ein nein, Fünfer von Josef Chab.
Aus politischen Gründen, er polarisiert mir zu viel. Er tritt nicht auf wie ein Kanzler, der sozusagen dann im Endeffekt für ganz Österreich sprechen will. Er ist einfach kein Kanzler. Und der will dann Kanzler werden.
Und deshalb
hätte er es werden können, dann ist er gegangen in die Opposition. Und das, ehrlich gesagt, das sind lauter Punkte. Wiewohl durchaus den einen oder anderen Punkt, wo ich auch seiner Meinung bin.
So also die Österreicher nicht. Geben ihm einen Einser, aber Fünfer. Josef Chab gibt ihm einen Fünfer.
Einser ist 35%.
So, gut. Naja, allerweil, wenn es mehr positiv als negativ ist, ist das heutzutage schon anders. Van der Bellen, bitte, lieber Peter. Puh, bei der Umfrage ist, so ist er ins Negative gerutscht. Nur noch 24% Zuspruch, 31% Ablehnung. Ist ein Negativrekord für einen Staatsoberhaupt. So etwas hatten wir nicht einmal bei Waldheim und Gestil.
Es ist insofern schwer zu beurteilen, weil der Van der Bellen derzeit auf einer massiven Abwärtsspirale wandert. Und die Antwort ist, die Begründung ist relativ leicht, weil er sich einfach nicht zu Wort meldet bei den wirklichen Problemen. Er ist für die Menschen nicht da, er stellt sich nicht vor sie, er kritisiert die Regierung nicht, er nickt alles ab. Das Einzige, was mir gefallen hat, um auch was Positives zu sagen, ist, dass er jetzt beim Fußballmatch nicht dort hingeflogen ist, so wie die Bablers und Stockers dieser Welt, sondern im Prater beim Public Viewing war. Das muss mein Mann rechnen, das ist okay als Bundespräsident. Aber bei mir geht sie trotzdem nicht mehr aus wie ein Vierer.
Vierer. Was gibst du dem Bundespräsidenten?
Das hat so ein Beamtenverständnis bei der Art und Weise, wie er sein Amt des Bundespräsidenten wahrnimmt. Das hat durchaus was Positives, Stabiles, Beruhigendes. Manchmal fast schon zu beruhigend. Aber ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren und daher kriegt er einen Dreier.
Dreier. So, dann haben wir den Kanzler. Der hat für einen Kanzler wirklich also katastrophale Werte. Nur 19% Positivbewertung. Ja. Das ist ein Hauch weniger, als es ÖVP-Wähler gibt, weil da hat er 20%. 41% Ablehnung. Na servus, ein Saldo von minus 22. Welche Note gibst du ihm?
Ich will haben, dass er weiter in der Spitze der ÖVP ist. Ja. Ich glaube, das verbessert die Chancen für die Nationalratswahl, auch der SPÖ und der anderen Parteien. Daher kann er von mir mit einem Dreier bedacht werden.
Dreier, bitteschön. Also heute gibst du lauter taktische Noten, Peter.
Ich halte mit der Bevölkerung und werte das Votum der Bevölkerung, also glaubt es nicht genügend.
Gut, dann Beate Meindl-Reisinger, auch nicht viel besser, 19% Zustimmung, 46% Ablehnung, sogar ein Minussaldo von 27. Peter, deine Note?
Ja, leider auch nicht genügend, weil sie sich sehr rührig um die Ukraine und dem Herrn Zelensky in ihrer bisherigen Amtszeit gekümmert hat, auch um die Europäische Union und um die Aufrüstung und gegen die Neutralität. Das geht sie mit einer positiven.
Aber jetzt ist sie, wie du immer gefordert hast, in China.
Das habe ich nie gefordert.
Du hast gesagt, sie soll sich um Sachen wie China kümmern.
Ich habe gehört, dass, wie sie dort gelandet ist, keiner dort war. Also, trotzdem, Fünfer, es ist
Fünfer.
Geht halt nichts anderes.
Leonore Gewessler. Also Entschuldigung, deine Note für
Abgeordnete.
Du warst ja mal ein großer Fan, du hast ja mal einen Ansatz gegeben.
Ich bleibe dabei, dass sie eine sehr eloquente, kluge Politikerin ist. Sie macht nur teilweise eine falsche Politik.
Note?
Also in Bezug auf die Ukraine, viel zu wenig diesen Neutralitätsstatus hervorkehrend. Da gibt es eine Reihe von Punkten, aber weil sie jetzt nach China fährt, und das finde ich richtig, völlig richtig.
Ja, deshalb
von mir ein Vierer.
Vier? Ich hab doch gekriegt von dir einen Zweier oder einen Dreier, kriegt einen Vierer.
Ich bin streng.
Gott sei Dank schaut die nicht, zu heute, weil es in China keine 24 gibt. So, dann wird spannend. Nicht. Leonore Gewessler, die liebst du ja nicht ganz so sehr wie die Beate Meindl-Reisinger. Was kriegt die für eine Note als neue Grünen-Chefin?
Das ist diejenige, die ganz besonders dafür gesorgt hat, dass der Schuldenstand der Republik und das kaputte Budget zu diesen Problemen jetzt mit den Sparprogrammen
also?
Und daher muss ich sagen, also so engagiert, und ich bin auch engagiert in Umweltfragen, ist das mehr als ein Vierer ist nicht drin.
Ja. Hat auch nur 17% Zustimmung, aber 45% Ablehnung, also ein Minussaldo von geschmolzenen 28. Peter, Note?
Ja, ich sehe es ähnlich. Würde man nur bewerten die Zeit ihrer jetzigen Parteichefin, also Obmannschaft, muss man einen Respekt davor haben, dass es geschafft hat, und ich bin kein Grüner, und ich, um Gottes Willen, aber diese Partei nicht nur zu stabilisieren, sondern auf lichte Höhen zu führen. Was
12%.
Ist vielleicht für die negativ, sie sind bei den Roten genauso wie bei den Neos ab.
Und ein paar Blaue hat es auch.
Für die, ja, das glaubst du auch nicht. Das sind der Blaue, Grüne, weil du bist.
Die Blauen wählen alle KPÖ an diesem Sonntag.
Heute irgendwie
stimmt,
du bist am falschen Dampfer heute.
Die Blauen wollen KPÖ.
Aber bei ihr, also würde man nur ihre jetzige Partei abmannschaft würden, würde die bei mir sogar einen Dreier kriegen, weil ich das respektiere. Ja,
okay, aber?
Jetzt kommt das große Aber natürlich, und da gebe ich den Josef Schaub völlig recht, der Schatten der Vergangenheit, ja. Da geht sich das Zeugnis gar nicht mehr aus. Sie ist einer der großen Schuldenmacherinnen der schwarz-grünen Regierung. Der haben wir das mit zu verdanken, daher glatt ist nicht genügend.
Gut, und jetzt wird es spannend. Dreimal darf man raten, ja, welche Note Peter Westenthaler dem Andreas Babler gibt.
Da muss ich passen, weil die Noten gibt es nicht, der verdient hat. Die ist in unserem Universum, Sonnensystem existiert die nicht.
Dann kannst du einen Schulausschluss.
Sitzen bleiben jedenfalls, ausscheiden, Schulausschluss,
ja, ja, Schulausschluss.
Und dann noch einmal von vorne anfangen. Ja. Aber da übrigt sich jede Notengebung, das war dreistellig bei mir irgendwo.
Also ein Fünfer zur Potenz, könnte man sagen.
Hoch fünf, ja.
Fünf hoch fünf. Jetzt der spannende Schluss dieser ersten Runde.
Pass auf, das wird jetzt auch zwei.
Welche Note gibt Josef Schaub dem Andreas Babler? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
Daneben,
bitte.
Das ist ganz einfach. Ich bin befangen. Ich gebe ihm gar keine Note.
Nein, das geht nicht.
Ja, das geht total.
Nein, das kann, der gibt ja dem Kickl ja. Das kann ich nicht sagen. Das ist ja extrem feig, wenn du den nicht traust. Weil jeder sagt, er will ihm eigentlich einen Fünfer geben, aber er traut sich
nicht. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Ich bin einfach befangen. Und,
wieso bist du befangen?
Naja, weil ich befangen bin.
Irgendwie.
Er ist beim Kickl völlig.
Ist der Zars oder was ist die Befangenheit? Oder würden dich die Genossen in den Annals verprügeln?
Also es ist auf alle Fälle, liegt er im positiven Bereich, weil er sehr viel im Außenpolitischen da wirklich korrekte Positionen vertreten hat bei der Neutralitätsverteidigung. Ja. So. Er hat also viele korrekte Positionen gehabt, das kann man durchaus positiv sehen. Ich bin trotzdem befangen. Aber
also keine Note, weil was besser ist als ein Dreier, kann man sie nicht
kommentieren.
So, jetzt schauen wir auf die Regierung als Gesamtes, da müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil sonst sitzen wir bis Mitternacht da. Und jetzt schauen wir mal, wer sind die wirklich Guten, bitte, und wer sind die wirklich Schlechten. Hier an erster Stelle, jetzt seit letzter Woche schon, Claudia Tanner. 20% Zustimmung, 26% Ablehnung, ist zwar ein Minussaldo von 6%, aber in Zeiten wie diesen sind minus 6% schon eine Sensation, muss man sagen. Note für Claudia Tanner, bitte.
Ein einleitender Satz, kein Minister ist positiv,
genau.
Sind alle negativ, das heißt, die Regierung kehrt eigentlich in die Wüste geschickt, aber Tanner, das wundert mich jetzt nicht, weil ich gestern in unserer Sendung, ja, wo die Tanner positiv hervorgehoben, die Frau hat das Herz am richtigen Fleck, die ist empathisch, die trägt auch das Herz auf der Zunge. Mir gefällt ihr Auftritt, der ist ein bisschen schrill, aber durchaus ehrlich. Mir gefällt nicht Teil ihrer Politik, die
Note.
Aber ich würde einen Dreier geben.
Deine Note, Josef, angesichts dieser doch halbwegs respektablen Umfragewerte?
Ja, also ich habe da einen Vierer gebe ich.
Ein Vierer.
Ich bin aber der Meinung, sie fordert viel zu viel an sinnlosen Bewaffnungen, ob das die Eurofighter, die
Mittelstreckenraketen,
das ist alles für die Fische, schaut ums Geld, hätte man nie zustimmen dürfen. Und die Erweiterung der Wehrdienstzeit, wo ich nicht grundsätzlich dagegen bin, ist sie noch immer schuldig geblieben. Was sollen die jungen Menschen dort zusätzlich
lernen? Da bist du sehr dagegen.
Nein, ich war dafür, aber ich möchte wissen, was sollen sie dort lernen, wenn sie länger dort sind.
Also
ich war
ist ein bisschen schwer erklärbar.
Ja, dann ist es
Betten machen.
Dann ist es für die Fische.
So, ja. Norbert Totschnig, ein Phänomen.
Das ist auch der Punkt.
Sehr wenig Zustimmung, sehr wenig Ablehnung, hat eigentlich nichts falsch gemacht, aber auch nichts wirklich richtig. Was gibt man so jemand?
Ohne Bewertung, ich kenne ihn nicht. Und die Bevölkerung auch nicht. Ich meine, der Mann ist völlig unsichtbar, denn sein einziges positives Asset ist, dass er nichts falsch macht, weil er eben gar nichts
eben,
macht.
Ja.
Daher ist er nicht beurteilbar.
Doch man gut.
Kann ihn nicht
normalerweise gibt der Lehrer in so einem Fall einen Dreier, sagt das man nicht aufgefallen.
Ja, aber das ist auch nicht fair gegenüber den anderen, die man ja doch kennt. Ne? Das ist ja,
also leider ist der, du willst keine Note für Totschnig geben. Und du?
Schau, dass der kommunikativ daneben ist, hat die ÖVP erkannt. Ich habe den vor kurzem bei einem Fernsehinterview gesehen. Ich habe noch selten so ein eingeschultes Interview erlebt wie das vom Totschnig. Der hat wirklich, es war echt unglaublich. Also ich muss sagen, der ist ein Interessensvertreter heute für die
Landwirtschaftskammer
und für die Leute. Und das ist in Ordnung, dass das so ist, und kriegt dann Vierer.
Gut. So, dann haben wir unsere allgemeine Lieblingspolitikerin, die ja geheiratet hat. Allein dafür sollte sie schon sehr gut kriegen, weil sie hat den Namen geändert. Das ist immer eine gute Idee in so schwierigen Zeiten, wenn man den alten Namen ablegt und einen Neustart wagt. Also die einzige mit Neustart, Claudia Bauer, ehemals Plakholm. Immerhin 13% Zuspruch, auch 27% Ablehnung. Deine Note, Peter, bitte.
Also da muss ich dazu sagen, was ich hoch anrechne, ist erstens einmal, dass sie auch geheiratet hat und ihr Privatleben daher auch als Ministerin ein bisschen in den Vordergrund steht. Und was mir noch sehr gut gefällt, sie ist eigentlich die beste Ministerin, die Copy-Paste FPÖ-Politik.
Genau.
Das muss man wirklich sagen. Das ist, muss
man weiß nicht ganz, zu welcher Partei sie gehört.
Muss man hoch anrechnen. Eigentlich gehört die eher in die FPÖ, weil sie jeden Tag schaut, was hat heute die FPÖ gesagt, und dann wiederholt sie das. Ja, das
ist also bitte die Note.
Also für mich kriegt es einen Dreier.
Gut. Deine Note für Claudia Bauer?
Schlau. Schau, Plakholm, was ist das? Was ist mit dem Namen anfangen?
Fürchterlich, ja.
Ja, aber wenn du in der ÖVP bist und du wechselst den
du Namen. Du hast auf Bauer. Oh, Bauernbund.
Ist das schon super.
Bauer für
ja,
Bauernbund.
Das hat die erkannt. Ja. Ja, und hat gesagt, ob jetzt Bauer. Und damit hat es sofort ein paar Pluspunkte in der ÖVP gehabt. Ansonsten, glaube ich, hat der Peter Westphal nicht ganz unrecht. Sie versucht zu kopieren.
Was gibt es denn für eine Note?
Was der Kickl denkt, spricht die.
Was gibt es für eine Note, bitte?
Eigentlich einen ganz schwachen Vierer.
Genau, also gekommen. Und das der ja weh, der armen Frau. Ja. So, jetzt wird es spannend, weil jetzt könnte ich mir vorstellen, dass hier die Fetzen fliegen. Nein. Deine Note für unseren großartigen Finanzminister Matterbauer, bitte.
Das ist nicht genügend. Zwei Punkte. Unter ihm als Finanzminister verarmt das Land. Und das meine ich sehr ernst. Durch seine brutalste Belastungspolitik, dass er den Menschen tatsächlich das sprichwörtliche Weiße aus den Augen ausnimmt, den armen Menschen in die Parade fährt, den Pensionisten, den Frauen, den Arbeitnehmern. Das ist so ein skandalöser Vorgang und zuschaut, wie die Banken nur einen kleinen Beitrag leisten. Also das ist, und er ist das Beste, das wäre vielleicht schon wieder positiv für die Freiheitlichen, weil er ist das beste Wählervertreibungsprogramm der Sozialdemokratie. Das ist
also
auch
Note ist ein glattes
Nicht. Also der kommt gleich hinterm Babel oder vor dem
Babel. Okay. Josef Czap, Note für Matterbauer.
Weil sich die Blauen für den Matterbauer fürchten, ja, was ich mit großer Genugtuung feststelle, ist er der Repräsentant, heute, wie man heute mit Kompromissen.
Der einzige Sozialist, auf den man noch stolz sein kann, das könnte man sagen.
Ein Kompetenter, der das Budget, die Republik, und der einfach Österreich da wieder auf die Füße bringen, wie nachdem Schwarz-Grün das Budget zerstört hat, und er kriegt einen glatten Einser.
Einen glatten Einser?
Ja.
Ihr seid ja komplett einer Meinung heute. Ja?
Nein, wo muss ich sagen, die einzigen, die sich vor den fürchten, sind die Menschen in dem Land, weil alles gehört aus der Tasche zieht. Die sind, ich fürchte mich nicht, aber es ist
Peter, wir hatten ja mal einen Favoriten in der Regierung. Da haben wir uns gefreut, dass der eine kommt und gesagt, das wird der neue Superstar dieser Regierung werden, Peter Hanke.
Ja.
Ich weiß nicht, gibt es den eigentlich noch? Also in der Umfrage gibt es ihn noch, und da macht er tatsächlich 12% Zustimmung, aber 27% Ablehnung. Das ist eigentlich ganz anders, als wir zwei uns das einmal zu Beginn dieser Regierungszeit vorgestellt haben.
Ich nur weil das gerade sehe, nur zu deiner Information. Der Matterbauer hat die dritthöchste Ablehnung von allen Ministern.
Das ist klar für einen Finanzminister.
Gleich noch ein Babel und noch der Meinung.
Aber, normal.
Aber beim Hanke, ja, der war eine auch für mich eine, nach wie vor, ich schätze ihn sehr, er ist unaufgeregt, er ist ein Sachpolitiker. Aber am Ende dann trotzdem ein bisschen enttäuschend, weil man sich einfach mehr erwartet hätte. Mehr Initiative, mehr Heft in die Hand nehmen und daher auch die schlechten Werte. Der hätte das Zeit gehabt, ein Kanzlerkandidat der SPÖ zu werden. Leider auch verbrannt in dieser Regierung. Das tut mir persönlich leid, weil ich ihn sehr schätze. Und für mich kriegt er einen Dreier.
Peter Hanke, welche Note aus Herrn Nals?
Du, soll ich was sagen? Seriös, kompetent, umsetzungsstark. Also 1-2.
Unglaublich. So. Dann, jetzt wird es schwierig, bitte, Frau Sporer, die Madame Haftentlassung, ja, die der Frau, die 500 Häftlinge rauslassen wollte und damit sogar dich empört hat, welche Note gibst du ihr jetzt nach diesem Fauxpas?
Ursprünglich hätte er eine super gute Note gegeben. Ich finde, der Fauxpas
ist
nicht
gut
in Ordnung, daher kriegt die von mir mit einer Hoffnung verbunden, dass sowas nicht wieder passiert. 2 bis 3.
Mhm. Peter, deine Note nicht für die Justiz?
Nicht genügend. Die ideologische Justiz hat in dem Land nichts verloren.
Ja, gibt es irgendjemand in der Regierung, den du kann nicht genügen? Die Frau Bauer.
Die Frau Bauer. Ich habe einen Dreier geben. Ich habe der Frau Blackholm, also Bauer, einen Dreier geben und der Frau Tanner einen Dreier geben.
Ja, das wunderbar. Naja, das sind ja praktisch für dich eh schon. Ja, das ist jetzt schon fast ein Adel. Ja.
Jemand, der sein Bleuern. Gut, großartig. Und Gefangene freilassen.
Also die Frau Sporer kriegt einen Fünfer.
So ist es.
Versagerin. So. Leider. Dann haben wir den Herrn Hartmannsdorfer, unseren Wirtschaftsminister, hat auch mit viel Elan begonnen, muss man sagen. Mittlerweile schon 30% Ablehnung, 13% Zustimmung nur, Saldo minus 17. Was sagst du zu dem?
Der Weltmeister, wenn wir schon Weltmeisterschaft haben, der Weltmeister der blumigen Schachtelsätze, der schönste von allen. Und damit hat es leider. Also es ist auch eine Enttäuschung. Auch er hat am Anfang Vorschusslorbeeren bekommen von allen, auch von mir. Unglaublich verglüht, keinerlei Tatenkraft, aber ich gebe ihm einen 4.
Die Frau Holz-Leitner?
Na, warte mal, ich müsste jetzt noch.
Ja, bitte, also Hartmannsdorfer kurz. Ja.
Das ist schade, mit dem Hartmannsdorfer, den möchte ich schon gern.
Ja, bitte, Hartmannsdorfer, aber kurz. Ja.
Er ist der Schönste und das ist natürlich für viele halt wichtig, eine echte Bedrohung für einen Stocker. Er ist jedenfalls weit schöner als der Stocker und daher wird er irgendwann im Ablöseverfahren eine Rolle spielen. Ansonsten ist er ein Meister der Darstellung und der Vernebelung dessen, was dann in der Regierung
passiert. Dafür kriegt er welche Note?
Da kriegt er einen 4er.
So, dann kommt deine Lieblingspolitikerin. Bin gespannt, welche Note du ihr gibst. Die Frau Holz-Leitner, die du ja über alle Maßen gern hast, allerdings jetzt nicht mehr ganz so gernig, weil sie ja die Budgets der Hochschulen kürzt.
Ja, wegen den Kürzen kriegt sie nur einen 2er. Ansonsten ist sie eine exzellente Ministerin, eine exzellente Frau, die da in der Frauenorganisation und bei den Fraueninteressen eine wichtige Rolle spielt. Und man muss froh sein, dass es so jemanden in der Politik gibt.
Peter, Note für die Frauenministerin?
Derzeit die einzige ernstzunehmende Zukunftshoffnung der Sozialdemokratie, muss man wirklich sagen. Tritt sehr gut auf, gefällt mir gut. Allerdings schaufelt sie sich gerade ihr eigenes Grab. Wenn du als Wissenschaftsministerin gegen die Universitäten und Studenten loslegst, dann ist diese Zukunftshoffnung keine Hoffnung mehr, sondern eigentlich schon in den Sand gebaut. Ich gebe trotzdem einen 3er.
So, dann haben wir den Bildungsminister Wiederkehr. Der hat ja viel in die Luft geblasen, relativ wenig realisiert, aber seine Gedanken sind ja ganz gut. Weg mit Latein, her mit politischer Bildung und digitaler Bildung. Welche Note kriegt der Wiederkehr?
Mit Ach und Krach ein 4er, weil er schon engagiert ist, aber eigentlich ein Ankündigungsriese und Umsetzungszwerg leider ist. Die Schulen liegen nach wie vor im Argen. Dass er jetzt nicht ad hoc sagt, eine Woche vor der Zeugnisverteilung, Freunde, sperren wir eine Woche früher zu wegen der Hitzeferien, zeigt auch, dass er nicht sehr flexibel ist. Aber insgesamt geht sich gerade noch genügend aus.
So, deine Note für Wiederkehr?
Du, das ist ein kompetenter, fähiger Minister, der halt noch Innovationen in den ohnehin äußerst schwierigen Bildungsbereich, weil da hat er sehr viele Widerstände und daher kriegt er einen 3er.
Dann haben wir den Kahner, unseren Innenminister. Ja. Welche Note kriegt der von dir?
Den Morgen, wie der gesagt hat, wie er dem Trump nicht überzogen hat und gesagt hat, der Trump soll sich quasi nicht aufblasen. Denn bei uns in Österreich kommen die ganzen Straftäter, die kommen ins Häfen und sind im Häfen, was man in den USA nicht sagen kann. Das war eine wirklich gute Äußerung.
Also Note.
Schwäche für ihn.
Note.
Und daher muss ich sagen, ich bin ja auch für Sicherheitsfragen zuständig und der ist auch schlau. Weil das, was die Sporer verabsäumt hat, nämlich als drittes Sicherheitsministerium mehr Geld einzufordern, damit es eventuell einen neuen Häfen baut und nicht darüber nachdenken muss, ob man Leute vorzeitig entlassen muss, das hat der Kahner von Haus aus schon erkannt. Nur der Kahner kennt sich im Rechtssystem nicht aus. Der hat gesagt, der Stocker hat ein Machtwort.
Note bitte.
Rechtlich gibt es es nicht, politisch vielleicht. Daher kriegt der Kahner 3 bis 4.
Note Kahner,
bitte. Dass der Kahner wirklich gut ist und sehr respektvoll und wirklich auch erfolgreich ist, allerdings nicht als Innenminister, sondern als Museumsdirektor. Das sollte er bleiben, da würde er gute Noten kriegen. Als Innenminister ein Totalversager. 5, warum? Weil er die Asylpolitik nach wie vor nicht im Griff hat, weil nach wie vor tausende Asylanten nach Österreich kommen, weil er nicht abschiebt, weil er den Menschen was verspricht und nicht einhält, nur mit schönen Worten nicht genügend.
Dann die Note für unsere Ministerin der Herzen, Sozialministerin. Corinna Schumann. Ja, na kommt gleich. Corinna Schumann, welche Noten kriegt
ihr? Schumann, ganz schwer, auch nicht genügend. Warum nicht genügend? Erstens einmal Totalversager im Kampf gegen den Sozialabbau, gegen den sozialistischen Sozialabbau, hat sich nicht dagegen gewehrt, dass Menschen, denen es in diesem Land schlecht geht, nur schlechter geht und daher nicht genügt.
Ist sie in der Umfrage die schlechteste Ministerin mit 34% Ablehnung und 12% Zustimmung? Welche Note gibst du deiner Genossin?
Die ist irrsinnig bemüht.
Echt?
Macht, ja, tut versuchen, da möglichst oft nicht erkennbar in kleinen Bereichen Veränderungen und Fortschritte zu erzielen. Kann auch nur das machen, was man machen kann in einer Dreierregierung. Und ich finde daher ist ein guter Dreier bei ihr.
So, und dann die drei Chefs, wenn man so sagen darf, die originellerweise, das hat es überhaupt noch nie gegeben, auf den letzten drei Plätzen sind, wenn man von der Frau Schumann absieht, der Herr Kanzler. 19% Zustimmung ist ja Wahnsinn eigentlich, 41%, 41% Ablehnung für einen Bundeskanzler. Welche Note bitte?
Ich glaube, dass der so persönlich, im persönlichen Umgang eigentlich ein recht ein netter Mensch ist und auch weiß,
dass... Das ist gefährlich, wenn du sagst,
nein, dann nicht. Ich glaube, der weiß, der ist schon intelligent, der ist ein Rechtsanwalt, der weiß, dass in dieser Position im Wald nicht liegt, dass er das jetzt verwaltet bis zur nächsten Wahl und dann in die Pension geht. Allerdings ist das alles natürlich nicht nur zu wenig, sondern keine Reformkraft. Und der Punkt ist schon, wenn du Kanzler bist und nicht gestaltest und dann bei der Bevölkerung so dramatisch durchfallst, kannst du gar keine andere Noten mehr nicht genügend kriegen. Es ist einfach so.
Fünfer. Ja. Gut. Note für den Stocker bitte, Herr.
Du, ganz einfach, der hat die Geisteshaltung von jemandem, der sagt, ich bin einfach nur Übergangskanzler. Ja. Das ist aber insofern gefährlich, weil in Österreich dauern Übergänge oft 100 bis 200 Jahre und so gesehen vertraut er darauf, dass er ganz lang Kanzler bleibt. Also ich bin da, ich bin nicht auf, ja, mein Gott, also ja.
Mein Gott, was?
Ja, mein Gott.
Gibt er einen Herzen einen Stoß? Vierer oder Fünfer? Was kommt aus?
Ich bleibe ein Vierer.
Brav, Dankeschön. Wenigstens einer, der unseren Kanzler zu schätzen weiß. So, Beate Meindl-Reisinger, deine ehemalige Lieblingsministerin.
Ja, ich bin ja noch.
Welche Note kriegt sie?
Innerlich gespalten, weil ich finde, die hat ein wirklich gutes Auftreten, ist kommunikationsbegabt, ist, ich finde ja, da bin ich irgendwie, sagen wir, gespalten innerlich. Wiewohl, also eben dadurch, dass sie jetzt nach China gefahren ist und ein bisschen
genau. Sensibel. Also bitte, du hast dir ja schon einmal eine Noten gegeben vorher, bitte.
Was war das?
Was kommt raus?
Ich glaube, Dreier.
Note Dreier. So, deine Note?
Ja, ist für die nicht. Also alles versprochen, nichts gehalten, führt ihre Partei gerade aus dem Parlament hinaus, FDP-Schicksal, geht damit in die Geschichte ein, ähnlich wie die grüne Politikerin, die Grünen aus dem Parlament geführt hat, verschenkt Geld im Ausland, wird wahrscheinlich ihre Pension in Kiew beim Herrn Zelensky verbringen, daher nicht genügend.
So, und dann der Letzte, der Babler, hast du ja schon gesagt, ja, traust du dich nicht mehr zu bewerten und wenn dann
überflüssig,
fünf hoch fünf. Der
Politiker in der Zweiten Republik.
Genau, also 5 hoch 5 ist noch immer zu wenig, deiner Meinung
nach. Das ist nicht in Zahlen.
So, und du hast ja gesagt,
ich bin befangen, ich gebe keine Noten,
nicht, du bist
aber
befangen.
Ich habe jedenfalls ein paar Punkte,
ist mir auch noch nie passiert,
positiv bei ihm sind.
Ist mir auch noch nie passiert, dass du einen SPÖ-Kanzler nicht bewerten konntest, weil du befangen bist.
Ja, keine konntest, es ist einfach, da bin ich insofern gespalten, weil es gibt Punkte, die finde ich wirklich gut und es gibt Punkte, die finde ich sowas von gar nicht gut.
Du könntest da sagen, ja, du müsstest dir eigentlich einen Fünfer geben, aber dann könntest du nicht mehr nach Herrn Nals zurückradeln.
Nein, das so. Hat mit dem nichts zu tun.
Dann hauen sie aus der Partei aus.
In der ganzen Partei gibt es kritische Reflexionen und die Zustimmung.
Kanzlerfrage, letzter Parteichef, letzter Minister, letzter. In allen Rankings ist der letzte.
So. So, und jetzt haben wir noch ganz schnell zwei der Kapos, nämlich Staatssekretäre und Landeshauptleute. Da machen wir bitte immer nur den ersten und den letzten, sonst wären wir wahnsinnig. Alexander Bröll ist der am besten bewertete Staatssekretär. Der hat sogar denselben Wert wie die Claudia Danner. Nur unter Anführungszeichen minus 3, 11% Zustimmung, nur 14% Ablehnung. Den meisten Österreichern geht das sozusagen.
Ja, das muss man generell sagen, dass die Staatssekretäre keiner kennt. Das ist ja
genau. Das
Problem,
da Katastrophe.
Sind. Aber, und jetzt kommt eine Überraschung, das ist für mich trotzdem einer, der ist ein bisschen auch Zukunftshoffnung und deswegen kriegt er und hat noch nicht viel Fehler gemacht, ist im richtigen Thema Digitalisierung etc. 2.
Das ist der Bestbewertete der Regierung. Interessant. Das heißt, Peter Westenthaler, bewertet Alexander Bröll mit einem Gut und damit die beste Note, die er bei diesem Zeugnis vergibt. Und du für den Schellhorn, für den Bröll, welche Bröls, Note für den Bröll?
Bei den Brölls habe ich immer eine gewisse Neigung, eher positiv zu reagieren.
Verstehe, ja.
Ich habe den ehemaligen Vizekanzler Bröll eigentlich sehr geschätzt. Ich finde auch immer Landeshauptmann Bröll.
Das heißt?
Er ist ein witziger Typ, der einfach sehr wirksam ist. Und wenn der nach dem gewachsen ist von denen beiden, die ich gerade genannt habe, dann gib ihm jetzt einmal einen Vorschuss, Dreier, und schauen wir, was er zusammen
gut, okay, ein Dreier, und von Peter kriegt er sogar ein Zweier. Und dann müssen wir noch einen zweiten Staatssekretär bewerten, das ist der Seppi Schellhorn. Der hat einen tollen Wert, denn niemand kennt Staatssekretäre, aber den Schellhorn lehnen immerhin 44% der Österreicher ab, muss man sagen. Das musst du erst einmal zusammenbringen. Deine Note für Sepp Schellhorn, bitte.
Ich finde, das ist eine sportliche Leistung.
Ja, sehr sportlich. Ja.
Das auch, dass man aus der Position heraus auf 44% Ablehnung kommt, das ist so eine Leistung, dass ich niemals einen Fünfer geben kann. Das bringe ich nicht zusammen.
Sondern?
Ich schätze ihn sehr, kenne ihn seit vielen, vielen Jahren persönlich.
Fürs Kochen gibt es ja was?
Fürs Kochen kriege ich dann einen
Ansatz. Und als Politiker?
Als Unternehmer kriege ich dann einen Ansatz. Und als Politiker muss ich sagen, muss er sich die Frage stellen, ob das wirklich eine gute Idee war, dass er in die Politik gegangen ist. Er ist aber gegangen und daher kriegt er jetzt einmal einen Dreier.
Ein Dreier?
Ja.
Dann bist du noch auf dieser Erde?
Ja.
Gut, okay, alle Achtung. So.
Aber nicht befangen beim Schellhorn.
Du, Peter?
Schon.
Beim Schellhorn ist er nicht befangen.
Seine größte Leistung ist, dass er der Einzige ist, der mit einem Saldo von -35 gleich aufliegt mit dem letzten.
Mit Babler.
Mit Babler. Daher hat er natürlich einen glatten Fünfer, und der soll mit den Herrn Babler sich in die Wüste begeben und sie verurteilen. So.
Und dann bitte noch ganz kurz, zwei Politikernoten bitte. Schauen wir auf die Politikerbewertung der fallen zwei Werte besonders auf. Der Landeshauptleute, entschuldigen, Landeshauptmann-Bewertung. Da fallen eigentlich drei oder vier Werte besonders auf. Kunasek und Doskozil an der Spitze, Michel Eitner und Ludwig am Ende. Kunasek ist eine Sensation, er ist der mit Abstand beliebteste Politiker in Österreich, hat mittlerweile ein Saldo von +20, das wird immer mehr, muss man sagen. Allein in der letzten Woche hat er wieder 4% zugelegt, hat jetzt schon 35% Zustimmung, nur 15% Ablehnung, und zwar österreichweit. Das ist beachtlich, weil man normalerweise einen steirischen Landeshauptmann gar nicht kennt. +20 für Mario Kunasek, Note?
Ja, römischer Einser, der ist im Moment am Weg. Es hat ja der beliebteste Landeshauptmann der Steiermark, war der einste Joschi Greiner, und den hat er jetzt schon bald. Also das wird ein Lichtstrahl in
Josef,
Österreich.
Mario Kunasek.
Er heizt gerade eine Konkurrenzsituation in der FPÖ.
Und zwar?
Er gibt einen römischen Einser dem Kickl und einen römischen Einser dem Kunasek.
Ja, ich bin wenigstens nicht befangen.
Du hast seit dem Hartmannsdorf einen Einser gegeben.
Der wird aufgebaut jetzt. Ich habe keinen Hartmannsdorf einen Einser gegeben.
Dem Matterbauer einen Einser gegeben, Entschuldigung.
Er wird aufgebaut jetzt als der Nachfolger vom Kickl, wenn der Kickl sagt, mit mir wird das nichts. Mhm. Nämlich was Regierungsbeteiligung betrifft. Und das
dem Kickl hast du einen Fünfer gegeben. Was gibt es dem Kunasek?
Der Doskozil ist sowieso einer der Besten.
Nein, du sollst den Kunasek bewerten, bitte.
Den Kunasek gebe ich, weil er mir, weil ich die Art von Politik, mit der kann ich was anfangen. Ja,
mit der Kunasek-Politik?
Ja.
Note?
Ja, 3-4.
3-4, na, allerweil. Kiki, hast du einen Fünfer gegeben. Doskozil, deine Note für Doskozil, er lebt wieder.
1-2, sage ich gleich.
1-2 ist ausgeglichen in Zustimmung und Ablehnung, war schon mal viel besser, muss man dazu sagen. Peter, was hast du gegeben? 1-2?
Ja.
Doskozil, bitte.
Ich wünsche ihm gute Gesundheit.
Note?
Keine.
Keine, weil zu viel Abwesenheit.
Richtig. Ist nicht beurteilbar, gut, weil nicht da.
Genau. So etwas gibt man normalerweise, wenn man so arm und so krank ist wie er, kriegt man heuer nicht bewertet. Ja. So. Und dann gibt es zwei am Schluss. Michel Eitner. Eigentlich überraschend negativ bewertet. Nur 13% plus. Das heißt, nur der Kärntner Fellner hat einen geringeren Zuspruch als die Michel Eitner. Wie gibt es das, Peter, und welche Note gibst du ihr?
Naja, sie Was bei ihr das Problem ist, dass sie den größten Schaden erleidet aufgrund der schlechten Bundespolitik. Das muss man mal sagen, weil Wien ist in Niederösterreich, wenn man so will. Und daher ist auch die Regierungspolitik de facto von Niederösterreich umgeben. Und was man bei ihr kritisieren kann, ich kritisiere nicht viel bei ihr, weil sie für mich einer der gestandensten Politiker in Österreich ist, dass sie diesem Treiben tatenlos zusieht und dass sie dabei zusieht, wie sie Stocker, Machete und Co. in den Boden stampfen. Denn diese Werte hat sie sich nicht verdient, erstens, und sind das Ergebnis der schlechten Bundespolitik. Tut mir leid für sie, aber wenn sie das nicht erkennt, ist sie auch zu einem
Grund
selber schuld. Ich würde trotzdem einen Vierer geben.
Deine Benotung der Frau Landeshauptfrau?
Der blaue Udo ist offensichtlich ein Aspekt, wo viele sagen, liebe Michael Reitner, aber das ist nicht die Art von Koalition, die wir eigentlich wollen. Du machst das trotzdem. Und daher muss ich sagen, kriegst du bei mir einen ganz schwachen Vierer.
So, und jetzt kommen wir zum letzten, nämlich zu Michael Ludwig. Ja? Der hat immerhin 16% Zustimmung, ein bisschen mehr als die Michael Reitner, aber verheerende 40% Ablehnung und damit mit minus 23 mittlerweile für einen Wiener Bürgermeister auch schon sehr negativen Saldo. Deine Note für Michael Ludwig?
Warum? Weil er,
nicht genügend.
Ja, weil er auf die Belastungspolitik des Herrn Matterbauer und des Herrn Babler in Wien noch eins draufsetzt und noch einmal die Wienerinnen und Wiener mehr belastet als die Bundespolitik. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich möchte nur eine Zahl noch hinzufügen. Letzte brauchbare Umfrage für Wien, nicht Bund Wien, ist 27-34. Nur mehr 7% Abstand zwischen Dominik Knepp und dem Michael Ludwig. So einen, wenn man so wie 7%, so einen kleinen Abstand hat es eigentlich noch nie gegeben, den nähern sich an. Und wenn es so weitergeht, wird die Freiheitliche Partei auch in Wien Nummer 1.
Und völlig überraschenderweise gibst du dem Ludwiger nicht genügend. Genau. Und du gibst dem völlig überraschender sehr gut, oder was darf ich erwarten?
Ich glaube, der wehrt sich dagegen, dass man Wien runterredet, schlechter redet, dass man nicht erkennt, dass Wien eines der lebenswertesten Städte der Welt ist.
Ja. Kennt aber nicht.
Und das.
Bitte. Note.
Diejenigen, die nicht wollen, arbeiten halt mit diesen Argumentationen. Also ich finde, das ist ein glatter Einser, weil das ist ein guter Bürgermeister.
Das Letzte.
Gut, also, das nenne ich ein bisschen einen Unterschied. Du gibst dem Kickl einen Einser und der einen Fünfer. Du gibst dem Ludwig einen Fünfer und der gibt ihm einen Einser.
Der Kickl ist Erster und der Ludwig ist Letzter.
Ich rede ja von euren Noten.
Wolfgang, du darfst eins nicht vergessen, dass der Ludwig natürlich primär eine Politik für den kommunalen Wien-Bereich macht und das eine Bundesumfrage
ist. Ja, ist aber in Wien auch schon negativ. Wir haben das auch schon
in
Wien auch schon negativ. Nicht so krass negativ, aber schon.
Was ist das für unruhige Blödsinn?
Anyway, das war's. Es war lustig mit euch, weil solche Unterschiede, die wünsche ich mir. Ja. Ich weiß ja, die beiden Herren sind irgendwie wie Feuer und Eis zueinander. Wobei man die Frage, wer ist Feuer und wer ist Eis, je nachdem immer neu beantworten kann. Dankeschön, war ein spannendes Wahlbarometer, ja. Mit einem wilden Schlusspunkt, muss man sagen, nämlich der Feststellung, dass wir bei der FPÖ jetzt schon fast bei der Absoluten sind. Und damit gehen wir in die Sommerpause. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte dranbleiben, denn es geht noch weiter mit Robert Miesig und Ursula Stenzel. Links gegen rechts, das wollen wir uns doch alle anschauen. Wir sind gleich wieder da.